Zunächst schauen wir uns Markus Kapitel 1 an. Markus Kapitel 1. Und in Vers 40 ist es so, dass Jesus mittlerweile ein wenig bekannt geworden ist. Er hat in Kapernaum und in Nazareth gepredigt und es war super. Leute waren begeistert und haben gehört, was er zu sagen hat. Und hinterher hat er dann einen Heilungsgottesdienst gemacht und in dem Heilungsgottesdienst war er recht erfolgreich. Okay, es waren super Sachen, die da passiert sind. Die Mutter, zum Beispiel die Schwiegermutter von Petrus, ist geheilt worden und verschiedene andere auch. Übrigens, weil ich gerade dran denke, meine Frau hat mich daran erinnert, hat einen Zettel gehabt. Wir hatten ja neulich am Sonntagmorgen uns Zeit genommen für eine Gebetsreihe. Wer erinnert sich noch? Na, wir alle, weil wir waren ja da, denke ich mal. Und dann haben wir für die Kranken gebetet. Und wir haben für deinen Sohn gebetet, für den Joshua, für den Jeschua. Der hatte nämlich praktisch täglich Nasenbluten. Und seitdem wir gebetet haben, seit 14 Tagen geht es in anderen Worten, hat er kein Nasenbluten mehr. George, ist das richtig? Siehst du? Super, preis dem Herrn. Die sind nach vorne gekommen, seine Eltern, mit dem Anliegen, hey, ständig Nasenbluten, jeden Tag. Nach dem Gebet an keinem einzigen Tag mehr. Jetzt mittlerweile 14 Tage. Ziemlich gut, würde ich sagen. Jesus heilt Nasenbluten. Ist noch jemand geheilt worden und erinnert sich dran? Du, was ist mit dir passiert? Schmerzen in der rechten Hüfte und ab Dienstag was weg. Gut, preis dem Herrn, ist das super. Ja? Und so gibt es da bestimmt noch viele andere Zeugnisse auch. Ist immer wieder gut, wenn wir diese Dinge hören und zur Kenntnis nehmen, dass Jesus lebt und unter uns ist. Wisst ihr, heute ist nämlich der Tag des Heils. So heißt doch meine Botschaft, okay? Meine Botschaft heute Morgen heißt der Tag des Heils. Und ich habe festgestellt, dass es uns oft so geht, wie jetzt der Person, die wir gleich anschauen werden im Wort Gottes hier. Es ist nämlich so, als Jesus dann bekannt geworden ist, haben die Leute gemerkt, ja, da ist einer, der Vollmacht hat. Vollmacht über Krankheiten und diese Dinge. Und dann kommt dieser Mann, ein Aussätziger, ein Leprakranker, der kommt an, ich lese mal, und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus war innerlich bewegt. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Der Mann, ein hoffnungsloser Fall. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Leprakranke haben eine Haut- und eine Fleischkrankheit, die verschimmeln bei lebendigem Leib. Die sterben bei lebendigem Leib. Okay, da kann es immer wieder vorkommen, dass denen zum Beispiel ein Finger oder zwei abschimmelt oder die Nase. Deswegen sind die meistens verbunden wie die Mumien umhergegangen und mussten weit wegbleiben von den anderen, weil nämlich diese Krankheit ansteckend war. Und jetzt hört dieser Mann, dass es Jesus gibt, der Fieber bedroht und es fährt aus und verschiedene andere Dinge sind geheilt worden, preis dem Herrn. Und jetzt kommt dieser Mann an, fasst sich ein Herz, okay, und geht zu Jesus hin, was eigentlich hochdramatisch ist. Normalerweise durfte der zu keinem Lebendigen hin, zu keinem anderen Normalsterblichen hin. Die konnten den mit Steinen bewerfen, die konnten den verprügeln, das heißt natürlich mit langen Stangen, ja, weil freiwillig hingehen würde da ja niemand zu denen. Und der Mann kommt und Jesus erlaubt es. Und dann fällt er nieder und sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Offensichtlich war der Mann davon überzeugt, dass Jesus kann. Jesus kann. Möglicherweise stand er auf einem Hügel, kann ich mir vorstellen, auf einem Hügel und hat hinabgeblickt aus seinem dreckigen Zelt, ja, hinabgeblickt auf die Stadt Kapernaum. Möglicherweise hat er genau den Platz vor der Synagoge in den Augen gehabt. Als da nämlich am Tag vorher die ganzen Kranken angekarrt wurden, hat er sich gedacht, Mensch, was ist denn da los? Die bringen Besessene, die bringen Kranke, der bringt seine verrückte Tante, die im Obergeschoss wohnt, und der andere seinen verrückten Onkel aus dem Keller. Und der bringt sein krankes Kind und da bringen sie jemanden auf der Bahre. Und dann sieht er, wie diese Leute da vorne liegen, vor der Synagoge. Und Jesus kommt aus der Synagoge raus und ein Raunen geht durch die Menge. Und der Mann schaut von seinem Hügel aus zu, dieser vermummte Leprakranke, blickt runter und sieht, was Jesus macht. Er geht zum Ersten hin. Ein Kranker, ja, ein Krückenmann, dem kickt er die Krücken links und rechts weg und packt ihn, zerrt ihn auf, schüttelt ihn und dann beginnt er mit ihm zu laufen, hin und her zu joggen. Und der Mann, der ist platt, dem stehen die Haare zu Berge, okay? Dem Leprakranken oben, als er sieht, was passiert. Dann kommt der Nächste rappelt sich irgendwie von selber hoch. Mit einem lauten Schrei fährt ein Dämon aus jemandem. Da reißt es jemanden auf der anderen Seite, den Jesus überhaupt nicht beachtet. Jesus ist gerade dabei, eine Reihe Blinde entlang zu gehen und deren Augen aufzutun. Da steht plötzlich einer auf und ein wunderbarer Heilungsgottesdienst findet statt. Und der Mann steht da und denkt sich, Mann, was ist nur los? Wenn ich doch nur auch hineingehen könnte in diese Synagoge oder mich unter dieses Volksmenge mischen könnte, vielleicht würde dieser Mann, ja, der da das Heilungsbrot austeilt sozusagen, vielleicht würde der sich auch über mich erbarmen, vielleicht würde er auch mich anrühren. Können tut das offensichtlich. Ne, diese ganze Reihe von geheilten Leuten, können tut das offensichtlich. Aber ob er will, jemanden wie mir, und ihr müsst bedenken, damals haben die Menschen, waren felsenfest davon überzeugt. Okay, und es ist ja auch zu einem großen Teil wahr, sehen wir mal ganz ehrlich, dass Krankheit und Sünde untrennbar miteinander zusammenhängen. Okay, haben die damals gedacht. Und die haben damals gedacht, die Juden haben gedacht, je kränker du bist, desto schlimmer ist deine Sünde, desto übler ist sind deine Taten. Und entsprechend haben die dann natürlich Abstand gehalten. Und entsprechend waren die überhaupt nicht scharf drauf, ja, mit dir, mit deinem Kranken irgendwie nah zusammen zu sein. Die haben die Kranken oft schlicht und einfach ignoriert, völlig liegen lassen, links liegen lassen. Und entsprechend hat dieser Mann, dieser Leprakranke natürlich gedacht, Mensch, ich verschimmel bei lebendigem Leib, ich muss irgendwie so böse sein, ja, dass Gott mich so geschlagen hat. Ich weiß jetzt vielleicht meine Sünde gar nicht richtig, aber Gott hat mich so geschlagen mit dieser Krankheit, irgendwie muss was so falsch an mir sein, so kaputt an mir sein. Ja, so, ich muss irgendwie so böse sein, dass alles zu spät ist. Wenn ich doch nur zu diesem Mann hingehen könnte und ein paar Sätze mit ihm reden könnte. Und an diesem einen Morgen da fasste sich, ja, oder an diesem Abend, wann auch immer, es war wahrscheinlich ein früher Morgen, da kommt dieser Mann und er sieht, wie Jesus aus dem Haus rausgeht und Jesus geht, um zu beten. Und jetzt ist Jesus weg, weit weg von den Menschen und dieser Mann ist auch weit weg von den Menschen natürlich. Und jetzt sieht er, wie Jesus sich niederlässt unter einem Baum und dort beginnt zu beten. Er hebt seine Hände hoch und betet, Vater, lass es auch einen guten Tag der Erlösung für die Menschen sein. Lass mich dienen im Segen des Heiligen Geistes. Und so betet Jesus und lobt und preist den Vater, bis plötzlich dieser Mann vor ihm auftaucht. Wie eine reitende Leiche, versteht er aus einem Gruselfilm, taucht plötzlich diese schemenhafte Figur vor Jesus auf. Und sagt zu ihm, fällt vor ihm nieder. Und Jesus merkt, es ist kein Gespenst. Es ist ein Heilungssuchender. Er fällt vor ihm nieder, ja, und huldigt ihm und bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus sitzt da und ist innerlich bewegt. Weißt du, dass Jesus über die meisten Menschen innerlich bewegt ist? Es gibt da welche, über die ist er zornig, sehr wohl. Da kommen wir nachher auch noch kurz drauf. Aber die Sache ist, dass Jesus, wenn er dich sieht, wie du mit einem Anliegen kommst, so wie bei diesem Mann auch, ja, wenn du denkst, irgendwas stimmt mit dir nicht, dann geht das Herz Jesu aus zu dir und er sagt zu dir, er streckt seine Hand aus und er rührt ihn an. Diesen Mann, der so ein niedriges Selbstwertgefühl hatte, der sich selber für einen üblen Sünder gehalten hat, obwohl er selber nicht genau wusste vielleicht, was er falsch gemacht hat, neben den 10.000 Sachen, die alle falsch machen, versteht er? Ich meine, wenn du willst, kannst du dir super gut und schnell ein schlechtes Gewissen einreden. Ist dir das bewusst? Wenn du wirklich willst, dann kannst du mal in dir nachschauen, ja, und stellst dann fest, ja, hier und da und dort habe ich überall Fehler gemacht. Wohl, wohl. Du kannst dir wirklich ein schlechtes Gewissen einreden, ohne die geringsten Schwierigkeiten. Aber bei Jesus ist es jetzt so, der streckt seine Hand aus und rührt den Mann an. Was bedeutet? Hey, du bist okay, es ist in Ordnung. Gott hat nichts gegen dich. Und er rührt diesen Mann an und sagt, ich will, sei gereinigt. Sag mal, ich will. Ich will, das sind wunderbare Sätze. Das sind die besten Worte aus dem Mund Jesu. Wenn du ein Anliegen hast und vor ihm stehst und dich gerade elend fühlst und dich gerade unwürdig fühlst und dich gerade völlig neben der Kappe fühlst und du sagst zu ihm, Herr, wenn du willst, kannst du sehr wohl. Wenn du willst, Herr, aber willst du mir, alten Sack, deinen Segen geben. Und Jesus sagt, ich will, sei gereinigt, ich will. Wisst ihr, diese Schriftstelle, die spricht mich schon lang an. Weil es nämlich massenweise Christen gibt, denen ich begegne, denen ich die Hand schüttel und ich sehe es richtig, als ob ein Neonzeichen über denen drüber hängt. Ja? Ich bin nicht würdig genug, die Segnungen Gottes zu empfangen. Ich renne herum mit einem schlechten Gewissen, mit einem undefinierten Unwürdigkeitsgefühl und ich weiß, dass Gott kann. Und ich glaube auch, wenn ich höre, dass er Nasenbluten heilt und Hüften heilt und diese Dinge, ich glaube sofort, dass er das tut. Aber für andere, aber für mich. Ich meine, es gibt natürlich auch den anderen Fall. Leute, die so borniert sind, die so überzeugt sind von sich selber, Ja, die wären zu Jesus gekommen, wenn sie an der Stelle dieses Kranken gewesen wären. Rabbi, da hast du gestern wirklich gut gearbeitet. Hör zu, wenn du mir 5 Euro gibst, dürfst du mich auch heilen. Versteht ihr, diese Attitüde gibt es auch. Ja, die gibt es sogar unter Christen. Jesus hat auch darüber gepredigt. Er hat diese Menschen Pharisäer genannt. Aber auf die gehen wir heute Morgen nicht ein, die sind nicht mein Thema. Ne, mein Thema sind andere. Mein Thema sind die, die sich denken, ja, vielleicht unter so einem undefinierten Unwürdigkeitsgefühl leben. Ja, für andere mag das funktionieren, aber für mich nicht. Hör mal zu, hör mal. Ganz, ganz wichtig. Heute, sag mal mit mir, heute ist der Tag des Heils. Heute ist nicht der Tag des Gerichts. Heute ist der Tag des Heils. Was bedeutet das? Wir kennen den Tag des Gerichts. Da kommt Gott und macht die Bücher auf und da wird danach geschaut, was du alles richtig und was du falsch gemacht hast. Für die falschen Taten wirst du bestraft, für die richtigen Taten wirst du belohnt. Wir wissen das, sagt die Bibel ja wieder und wieder und wieder. Aber wieso verlagerst du den Tag des Gerichts aufs Hier und Heute? Jetzt ist der Tag des Heils. Ich sag mal, der Tag des Gerichts ist ein kurzer Tag. Der Tag des Heils, der hat vor 2000 Jahren begonnen und geht immer noch weiter. Was heißt es, der Tag des Heils? Vielleicht schlagen wir mal schnell auf zum 2. Korintherbrief. 2. Korinther Kapitel 6. Jesus hat diesen Mann gereinigt, er hat diesen Mann geheilt. Ich will, sei gereinigt und sofort wich der Aussatz von ihm. Sofort, sag mal sofort. Sofort, die Kraft Gottes war sofort da, sofort. Wisst ihr, ist nämlich so eine Sache. Wir gehen durchs Leben und wir sagen, ja, hab schon geheilt, Gott, hab schon gehört, Gott heilt und tut diese Dinge. Aber vielleicht gehst du durch eine Zeit, wo das einfach nicht oft passiert. Okay? Wo du vielleicht davon hörst, aber es passiert immer irgendwo anders. Und dann denkst du dir, naja, wenn ich damals zur Zeit der Apostel gelebt hätte, oder wenn ich dort wäre, wo es mal so richtig abgeht, dann würde ich die Kraft Gottes auch erleben, aber Gott ist hier ein anderer. Ihr Lieben, es stimmt nicht. Die Apostel haben im Tag des Heils gelebt und du lebst heute auch im Tag des Heils. Wir haben dieselbe Zeit, es ist derselbe Tag, dieser Tag ist noch nicht vorbei. Glaub ja nicht, wenn jemand ankommt und sagt, ach ja, die Wunder haben aufgehört mit den Aposteln. Hör mal zu, jeden Tag passieren mehr Wunder, als zur Zeit der Apostel überhaupt stattfanden, jemals. Wisst ihr das? Heute gibt es nämlich viel mehr Christen, heute gibt es viel mehr Evangelisten und Prediger und so weiter, die es drauf anlegen, die für Kranke beten. Wann hast du schon mal in der Landeskirche gehört, ja, wenn du in einen ganz normalen Gottesdienst gehst, Nasenbluten geht von heute auf morgen einfach so weg und hält dann an 14 Tage, also ist einfach weg. Hüftprobleme und was nicht alles verschwinden, alle möglichen Sachen, ja. Lauter wunderbare Dinge, die sich da tun. Sowas hörst du nur dort, wo es drauf angelegt wird, wo das gepredigt wird und wo man dann sagt, okay, meine Damen und Herren, das ist so. Okay, nochmal zurück zu dem Punkt, wo du einfach durchs Leben gehst und diese Dinge passieren nicht. Du musst dann einfach wieder mal in einen Gottesdienst gehen, wo solche Sachen passieren. Ich lese ja zurzeit die Biografie vom Reinhard Bonnke und wisst ihr, die spricht so zu mir, weil ich ja auch ein Prediger bin. Na, und das ist schon ziemlich gut, wenn man da so Sachen liest. Und er war in Maseru in Lesotho, hat dort jahrelang, 4, 5 Jahre lang gepredigt. Und es hat sich kaum jemand bekehrt. Die hatten eine Gemeinde mit 50 Leuten. Und er hat sich gedacht, ja, geheilt wird ja auch niemand. Gerettet werden sie einmal im Jahr einer. Dann hat er einen Prediger eingeladen, einen Zulu, der einen Heilungsdienst hatte. Und dann hat er sich gedacht, ja, lass mal den mal kommen. Und dann soll sich der mal an den Leuten die Zähne ausbeißen. Ja, und dann betet er für die Kranken, für die wir auch beten, aber die nicht geheilt werden. Dann kam dieser Richard Ngidi, hat gepredigt mit seiner einfachen Art, hat dann für die Kranken gebetet und die Krücken sind so geflogen und alles Mögliche. Hat den Reinhard Bonnke zutiefst schockiert. Der hat sich gedacht, Mensch, der Tag des Heils ist doch nicht vorbei. Na, er ist nicht vorbei, der Tag des Heils ist nicht vorbei. Es ist nämlich so, dass jetzt Gott dich bereit ist, dich zu segnen, ohne Vorleistung. Ohne irgendeine Vorleistung. Sag mal mit mir, ohne Vorleistung. Du musst nicht vollkommen sein, du musst nicht perfekt sein, du musst nicht alles richtig gemacht haben. Gott gibt dir seinen Segen ohne Vorleistung. Lukas Kapitel 11, wir können das ganze Kapitel mal lesen, da geht es um Gebet. Da sagt der Herr, da sagt er wirklich, Lukas Kapitel 11, Vers 9, er sagt, jeder Bittende empfängt. Du, das sagt Gott nur am Tag des Heils. Wenn Gott sagt, jeder Bittende empfängt, dann heißt es auch die Unvollkommenen, dann heißt es auch die mit dem schlechten Gewissen, dann heißt es auch die Beschädigten, dann heißt es auch diejenigen, die auf dem Schlauch stehen, dann bedeutet es Gott will auch deine und meine Gebete hören, egal wie du dich innerlich gerade jetzt fühlst. Leute, das ist eine extrem wichtige Offenbarung, ist euch das bewusst. Gott ist bereit, dir gegenüber in Vorleistung zu gehen. Wenn er dann allerdings was getan hat für dich, ohne dass du groß geglaubt hast, ohne dass du groß irgendwas getan hast, ja, wenn er dich so richtig heilt und versorgt, dann will er eine Reaktion von dir. Dann, wenn er dich geheilt hat, wenn er dich aus dem Sklavenhaus aus Ägypten herausgeführt hat, okay, und rote Meere für dich geteilt hat und Plagen auf deine Peiniger gebracht hat, okay, und die dann auch noch freiwillig Gold, Silber und edle Steine dir gegeben haben, bloß dass du endlich gehst. Ja, wenn Gott dich bewahrt mit Wolkensäule und mit Feuersäule in der Nacht, zwecks Hitze, zwecks Wärme und so weiter, wenn er alle diese Dinge für dich tut, wenn er also so mal richtig, wenn du in seinem Segen angekommen bist, dann will er, dass du reagierst. Dann will er, dass du reagierst. Wohl, wohl. Will er. Aber grundsätzlich leben wir im Tag des Heils und er ist bereit, dich zu segnen, ohne irgendeine Vorleistung deinerseits. Du musst nichts für ihn tun. Meine Frau hat es gerade angesprochen, als wir über das Abendmahl geredet haben. Was musstest du tun, um die Erlösung in Jesus zu verdienen? Nichts. Er hat alles für dich bezahlt. Er hat am Kreuz gelitten, er ist zur Hölle gefahren, er hat für dich die Schmerzen und die Höllenqualen erlebt, damit du es ausdrücklich nicht musst. Und alles, was du jetzt tun musst, ist zu sagen, ja, Jesus, komm in mein Leben. Okay? Du musst es annehmen. Nichts anderes. Du musst nichts weiter tun. Du kannst mit all deinen Sünden, mit all diesen Dingen kommen. Schaut, als der Zachäus auf dem Baum saß, ihr erinnert euch, der Oberzöllner Zachäus, ein giftiger Typ, ein böser Typ. Denn wenn du die Hände geschüttelt hast, musstest du hinterher nachzählen, ob noch alle Finger dran sind. So habsüchtig war der. Okay, war ein übler Typ. Und der ist auf den Baum geklettert, hat runtergeschaut, um Jesus mal zu sehen aus der Nähe. Du, der Mann war in Jericho so unbeliebt. Wenn der die Straße entlang kam, haben die Leute ihre Kinder weggefangen, haben ihre Töchter eingesperrt, damit er sie nicht sieht, ja. Hat Leute ausgeplündert, war ein habsüchtiger, böser Mensch, war giftig. Wir haben ja neulich schon mal ein bisschen über ihn geredet. Und jetzt plötzlich sitzt er auf dem Baum oben, dieser total verkommene Charakter. Seine Eltern haben die Hände über ihm zusammengeschlagen, haben sie gedacht, Mann, was für ein Typ. Und Jesus blickt rauf zu dem Baum und sagt zu ihm, Zachäus, komm runter, ich muss heute mal bei dir übernachten. Alle frommen und guten Menschen in jenem Dorf, ja, in jener Stadt, Jericho sagen, nein, wie kann dieser Rabbi Jesus, dieser Prophet, wie kann er bei einem unmoralischen, bei einem Sünder wie diesem Zachäus übernachten? Und Jesus sagt, hey, piano, meine Damen und Herren, kein frommer Sturm hier, auch er ist ein Sohn Abrahams. Ja, auch er kriegt eine Chance, auch er darf das Evangelium mal hören. Was hat Zachäus dafür getan, ein Sohn Abrahams zu sein? Abraham hat 1800 Jahre vor ihm gelebt. Nichts hat er gemacht. Gott hat einen Bund mit Abraham gemacht, ja, und Zachäus war der Nutznießer. Und deswegen kommt Gott im Fleisch und setzt sich bei ihm hin, spricht mit ihm, isst mit ihm, nimmt ihn ernst, sieht mal einen reformierten Menschen, sieht mal einen guten Menschen in ihm. Und was passiert mit diesem Zachäus? Der bekehrt sich tatsächlich. Der beschließt jetzt, Jesus nachzufolgen. Und aus freien Stücken, sagt er hinterher, aus freien Stücken, sag mal freie Stücke, freiwillig, kommt er hinterher und sagt, Herr, Mann, war ich ein habsüchtiger Drecksack. Sind wir mal ganz ehrlich, Herr, so war ich. Die Menschen, die haben mir Steine hinterher geworfen, wenn ich nicht zugeschaut habe, und es war richtig, es war in Ordnung. Einer hat einen Sack voller Pferdemist vor meinem Haus abgestellt und hat dran gepinnt, Zachäus, und Herr, die hatten recht. Ich war wirklich so. Aber jetzt, Herr, jetzt machen wir es anders. Jetzt, alles, was ich unrecht genommen habe, gebe ich wieder zurück und ich gebe einen Haufen von meinem Geld den Armen und überhaupt, Herr. Schau, das war freiwillig, das war eine Reaktion auf Jesus, nachdem Jesus angekommen ist. Könnt ihr das sehen? Jesus ist nicht gekommen zu ihm und hat gesagt, Zachäus, hör mal zu, bring deine Finanzen in Ordnung, dann komme ich zu dir ins Haus. Merkt ihr das? Das hat er nicht gemacht. Weil auch für Zachäus der Tag des Heils ist. Jesus kommt erst, bringt ihm erst das Evangelium, bringt ihm erst die Liebe Gottes und hinterher muss Zachäus dann reagieren. Da ist ein Unterschied. So, Gott ist für dich. Gott ist für dich jeden Tag, den du lebst. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 2. Er spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört, am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt, sag mal jetzt, jetzt ist die wohlangenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Gott sagt, am Tag des Heils habe ich dir gehört und zur angenehmen Zeit habe ich dir geholfen. Und dann sagt er, jetzt ist dieser Tag, an dem ich dir helfe und an dem ich dich erhöre, preis dem Herrn. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist Gott bereit, zu dir zu kommen, ohne irgendeine Vorleistung. Denk an den Kranken am Teich Bethesda. Man, da waren 5 Säulenhallen, ja, und einen Teich in der Mitte. Und in diesen Teich, da wurden immer wieder Kranke reingeworfen, denn diese Wasser hatten Heilungsqualitäten, nachdem man Engel sie berührt hat und so weiter. Wir können uns vorstellen, das war ein antikes Lourdes. Es war ein Wallfahrtsort, wo immer wieder was Außerordentliches passiert ist, wollen wir mal gar nicht abstreiten. Und Jesus geht rein in diese Säulenhallen, findet den Hinterletzten in der hintersten Ecke, der schon seit Jahr und Tag dort liegt und keine Chance hat, jemals ins Wasser, ins Heilungswasser zu kommen. Zu diesem Mann im hintersten Eck der hintersten Halle kommt er und sagt, willst du geheilt werden? Und der Mann, froh, dass ihn überhaupt mal jemand anspricht, fängt sofort an zu reden, ach Herr, junger Mann, hab keine, der mich ins Wasser schmeißt, kommen immer andere zuerst und überhaupt, hab das, meine Krankheit schon ewig lang und laber, laber, laber. Jesus hat ihm nur eine Frage gestellt, willst du geheilt werden? Hätte eigentlich ja oder nein sagen können. Stattdessen diskutiert er. Jesus sagt, stopp, und sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und plötzlich trifft der Heilungsstrahl Gottes diesen Mann und er vor lauter Schreck steht auf. Ja. Und erst nachdem er steht, stellt er fest, ich stehe ja. Und dann rollt er seine Matte zusammen und spurtet heim so schnell, wie es geht. Ich meine, er spricht nicht mit Jesus, kann gar nichts, der läuft einfach. Später, viel später im Tempel, ist ein guter Platz, findet Jesus ihn. Das heißt, Jesus hat nach ihm gesucht. Später im Tempel findet Jesus ihn. Jesus hat ihn im Tempel gesucht. Wisst ihr warum? Weil nachdem Gott in Vorleistung gegangen ist, will er eine Reaktion von dir haben. Entsprechend hat Jesus nach diesem Mann im Tempel gesucht. Der hat sich gedacht, jetzt wo der geheilt ist von seiner 38 Jahre alten Krankheit, spricht er bestimmt mal mit Gott. Und das Haus Gottes ist der Tempel. Also finde ich ihn im Tempel. Und er hat ihn gefunden. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Geh hin und sündige nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Geh hin und sündige nicht mehr. Offensichtlich hat dieser Mann irgendwo gesündigt, offensichtlich in einer gewohnheitsmäßigen Sünde gelebt, okay, die sein Gewissen so befleckt hat, dass er einfach nicht sich zugetraut hat, dass Gott ihn auch heilen will. Deswegen hat er sich wahrscheinlich ganz hinten hingelegt, weil er wusste, hey, bei mir hat es eh keinen Sinn mehr. Bei mir, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Aber bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Jetzt ist der Tag des Heils. Und solange der Tag des Heils ist, gibt es keine hoffnungslosen Fälle für Gott. Jesus kommt, heilt diesen Mann, den Unwahrscheinlichsten, den Hinterletzten, den, der es auch am wenigsten verdient. Und hinterher findet Jesus ihn und dann kommt er und stellt eine Bedingung und sagt, geh hin und sündige nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Also auf was ich raus möchte ist, dass wenn du zu Gott gehst, auch wenn du dich nicht besonders gut fühlst, okay, in deinem geistlichen Stand, er ist bereit, dich zu hören, er hört dich und er ist bereit, dich zu erhören. Der Schlüssel ist, wie es dann weitergeht, ist, du musst dann reagieren auf seinen Segen. Da gibt es eine ganze Reihe von anderen wunderbaren Beispielen, die ich hier habe. Aber wir halten mal fest, jeder Bittende empfängt und jeder Suchende findet und dem Anklopfenden wird ausgeteilt, denn jetzt ist der Tag des Heils. Schaut, als ich mal vor vielen Jahren in einer Fabrik gearbeitet habe, war mein Leben eigentlich ziemlich in Ordnung, okay? Wein, Weib, Gesang, alle diese damals ziemlich illegalen Sachen, habe ich alle gelassen. Alkohol nur noch in Maßen und nicht mehr in Massen getrunken. Rauchen und so weiter, diese ganzen Sachen habe ich ja aufgehört und verschiedene andere Dinge. Ja. Freundinnen und so weiter auch nichts. Und trotzdem gehe ich jeden Tag, brav auf meine Arbeit, mache da meine Arbeit gut. Also ist alles völlig neu für mich seinerzeit, ja. Und trotzdem stehe ich da und fühle mich irgendwie komisch, unzureichend, so ein schlechtes Gewissen, versteht ihr? So wie ein Geschwür, das irgendwie nicht verheilt. Und ich denke mir, Mensch, was ist denn? Und ich gehe nochmal meine ganzen Sünden durch, die ich schon 2000 Mal bekannt habe. Und dieses Gefühl von, ist alles okay? Ach so, ja, alles, ja klar, wenn es brummelt oder so, mach ruhig aus, weil ich merke das nicht. Ich bin so im Rausch, verstehst du? Ich denke mir, Mensch, ist doch kein Leben. machst alles richtig und fühlst dich trotzdem schlecht. Und dann ist mir es bewusst geworden, hey, du musst auch deine Erlösung so richtig in meinem Glauben ergreifen. Du musst dein gutes Gewissen im Glauben ergreifen. Du musst sagen, hey, Teufel, weg, weg von meiner Schulter, ihr schwarzen Raben. Hey. Ihr habt überhaupt nichts zu sagen. Es ist nämlich so, dass sein Blut mich reinigt. Ich habe meine Sünden bekannt, die sind unter dem Blut. Und jetzt ist ein Ruh. Und wisst ihr was? Es war Ruh. Aber diese Dinge, die musst du im Glauben ergreifen. Wenn du also immer durch die Kulissen deines Lebens schlappst mit diesem, hoffentlich sieht mich Gott nicht, so, versteht er, so verhuscht, so, Herr, ich bin nur ein Wurm. Du musst aufpassen, weil Hühner und andere Vögel picken Würmer und fressen die und ist dann kein Spaß für einen Wurm. Na, vielmehr bist du ein Adler Gottes. Sag mal jemand Amen. Lass uns mal aufschlagen zum Johannes Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel, Entschuldigung, 1. Johannes Kapitel 3. Während wir dahin aufschlagen, halte ich vielleicht Folgendes nochmal fest. In den 6 Arbeitstagen Gottes, in den 6 Arbeitstagen Gottes heißt es jeweils, und es wurde Abend und es wurde Morgen, oder es wurde Morgen und Abend und so weiter, ein neuer Tag oder der 5. Tag, der 6. Tag und so weiter. Aber beim 7. Tag, das ist der Ruhetag, der hat zwar einen Anfang, aber kein Ende. Na, es heißt, bei allen 6 Arbeitstagen heißt es, und es war Anfang, es war Abend und es war Morgen, 6., 7. Tag und so weiter. Aber der 7. Tag, der hat speziell kein Ende. Von da heißt es nirgendwo, und es war Abend, 8. Tag. Heißt es nicht. Und die Rabbis schon vor Jahrhunderten und Jahrtausenden sind draufgekommen. Mensch, das bedeutet, wenn dieser Tag keinen Abend hat, dann bedeutet das, dass der Tag der Ruhe, der Tag des Heils, ja, der Tag der Sabbatruhe, der ist immer noch. Gott ist zur Ruhe gekommen von seinen Werken. Der Kühlschrank ist voll. Er muss jetzt nicht mehr zum Einkaufen fahren, ja, und er muss nicht mehr alles Mögliche tun, um den Kühlschrank voll zu machen. Der ist jetzt voll. Der langt jetzt, bis der Tag des Heils vorbei ist. Und so musst du das auch sehen. Der Tag des Heils ist jetzt. Der Ruhetag Gottes ist jetzt und du sollst in diese Ruhe auch eingehen. Allerdings gehst du in diese Ruhe ein durch Glauben. Ich lese jetzt zunächst einmal 1. Johannes Kapitel 3, Vers 21, Vers 20. Da heißt, wenn das Herz uns verurteilt, Gott ist größer als unser Herz, der alles kennt. Und jetzt Vers 21. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, in anderen Worten, wenn wir ein gutes Gewissen haben und nicht dieses simmernde, undefinierte, schlechte Gewissen miteinander rumtragen, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Schau, wenn du ein gutes Gewissen hast, dann hast du Freimütigkeit zu Gott. Vorher traust du dich immer nicht so richtig. Oh Gott, ich bin ein Wurm, bla bla. Wenn das Herz uns nicht verurteilt, du musst also unbedingt dazu durchdringen, ein gutes Gewissen zu haben. Du musst es entweder im Glauben ergreifen oder, hör mal, du musst mit deiner Sünde brechen. Sei doch noch da. Ich habe ja gemeint, dass wenn dann Gott was für dich getan hat, dann möchte er schon, dass du reagierst. Okay? Er breitet seinen Segen vor dir aus, er lässt dich seine Güte schmecken und dann will er, dass du auf ihn eingehst. Er segnete dich, bedingungslos. Aber hinterher möchte er dann schon, dass du auf ihn eingehst. Also wenn wir uns diese Freimütigkeit besorgen wollen, dann müssen wir unser Herz beruhigen, dann müssen wir unser Gewissen beruhigen, ja, dann müssen wir irgendwo in die Ruhe Gottes kommen. Das ist jetzt wichtig. Wenn wir also ein gutes Gewissen haben und nichts zwischen uns und Gott steht und wir das richtig im Glauben ergriffen haben, wenn wir uns also wirklich keiner Sünde bewusst sind und uns vergeben ist, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Das sind ja die Bedingungen, die er stellt, nachdem er zu uns gekommen ist. Aber wir halten mal fest, wenn du ein gutes Gewissen hast, wenn du sauber bist innerlich, dann ist es so, dass du durchdringst zum Segen. Du betest und der Herr hört. Und das ist eine wunderbare Sache, das ist ein wunderbares Leben, ein herrliches Leben. Aber wenn Gott mal so richtig was Großes für dich getan hat, dann wächst dein Glaube. Und dann kannst du noch größere Dinge tun und dann geht es von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Du musst dich nicht auf einem niedrigen Level jeden Tag abkämpfen. Der Tag des Heils steht dir zur Verfügung, wie damals den Aposteln, wie den ersten Jüngern, die gebetet haben und ihre Gebete beantwortet bekommen haben. Gilt auch für dich, preis dem Herrn.